HR Info. Bilanz.
Deswegen haben wir uns auf einen sehr, sehr großen Schritt verständigt.
Also ich finde, Herr Scheuer betätigt sich da als Verkaufsagent der Autoindustrie. Das sind doch keine alten Diesel. Das sind Fahrzeuge, die 2, 3, 4 Jahre alt sind. Die haben die Leute sich für viel Geld, für Zehntausende Euro gekauft.
Also alles in allem, wenn die Dinge so kommen, dann werden wir in Hessen keine Fahrverbote haben.
Dass die beschlossenen Maßnahmen einfach keine Wirkung entfalten werden, zumindest keine nennenswerte. Wir haben es deswegen als eine doppelte Nulllösung bezeichnet.
Zig Dieselautobesitzer in Deutschland wissen nicht mehr weiter. Kann ich mit meinem Auto demnächst noch überall hinfahren oder droht mir ein Fahrverbot? 3 Jahre hatten Bundesregierung und Autoindustrie Zeit, eine Lösung zu finden. Doch das, was jetzt dabei herausgekommen ist, wirft im Prinzip noch mehr Fragen auf. Was sollen Autobesitzer jetzt tun und was sagt dieser Dieselkompromiss generell über die Verkehrs- und Wirtschaftspolitik unseres Landes aus? Darum geht es jetzt in HR Info Bilanz mit Vanessa Rennert. 3 Jahre ist es her, dass der sogenannte Dieselskandal aufgeflogen ist. Da wurde bekannt, dass Volkswagen eine illegale Abschalteinrichtung benutzte. Die Software sorgt dafür, dass während Abgastests deutlich weniger Stickoxid ausgestoßen wird als bei normaler Fahrt auf der Straße. Auch bei anderen Herstellern bestehen laut Kraftfahrtbundesamt erhebliche Zweifel. Fest steht jedenfalls, dass ältere Dieselfahrzeuge der Schadstoffklassen Euro 4 und Euro 5 zu viel Stickoxid ausstoßen. Und sogar noch manche Euro 6 Autos. Und weil die Grenzwerte in vielen Städten überschritten werden, könnte es bald zahlreiche Fahrverbote für Dieselfahrzeuge geben. Jetzt hat sich die Bundesregierung auf ein Konzept geeinigt, wie solche Fahrverbote vermieden werden sollen. Dagmar Pepping fasst zusammen.
Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD ist voll des Lobes über die nächtliche Einigung im Koalitionsausschuss.
Wir haben hier heute, glaube ich, ein großes Ding auf den Weg gebracht.
Andreas Scheuer, der Verkehrsminister von der CSU, spricht von einem Riesenschritt. Dieselbesitzer in denjenigen 14 Städten, in denen die Luft besonders mit Stickstoffdioxid belastet ist und wo deshalb Fahrverbote drohen, können zwischen 2 Angeboten wählen, kündigten die beiden Fachminister an. Zu diesen 14 Städten gehören unter anderem München, Stuttgart, Hamburg, Köln und Düsseldorf. Angebot Nummer 1. Dieselbesitzer sollen ihr Fahrzeug mit der Schadstoffnorm Euro 4 oder Euro 5 in ein umweltfreundlicheres Auto umtauschen. Das kann auch ein Gebrauchtwagen, ein Benziner oder ein Elektrofahrzeug sein. Die deutschen Hersteller haben dafür Prämien zugesagt, so Verkehrsminister Scheuer.
BMW 6.000 Euro Prämie, Daimler bis zu 5.000, VW zwischen 4.000 und 8.000.
Angebot Nummer 2. Eine Hardware-Nachrüstung für Diesel mit der Norm Euro 5. Sie sollen einen Katalysator erhalten, der die Abgase zusätzlich reinigt. Die Kosten für diese Nachrüstung sollen die Autohersteller tragen, betonte Umweltministerin Schulze.
Wir wollen nicht, dass der Staat dazu schießt oder dass die einzelnen Dieselfahrerinnen und Fahrer zuschießen müssen.
Allerdings will BMW keine Nachrüstungen anbieten und setzt wie der Daimler-Konzern vor allem auf das Tauschprogramm mit Prämien. Anders sieht es bei Volkswagen aus, verkündete Verkehrsminister Scheuer.
VW sagt, wir machen bei der Hardware-Nachrüstung mit, da müssen wir aber auch noch über einzelne Fragen der finanziellen Seite nochmal miteinander reden.
Bislang hatte sich VW bereit erklärt, 80% der Nachrüstungskosten zu übernehmen. Umweltministerin Svenja Schulze war eines ganz besonders wichtig zu betonen. Die beiden Angebote, Umtauschprämien und Nachrüstung, gelten nicht nur für die Bewohner der 14 Intensivstädte, in denen Fahrverbote drohen, sondern für
alle, die im Umfeld wohnen und die dort einen Arbeitsplatz nachweisen können.
Also auch für Berufspendler. Die Bundesregierung hat sich zudem auf eine weitere Maßnahme geeinigt. Der Staat bietet Kommunen, Handwerkern und Lieferdiensten einen Zuschuss von 80% der Kosten an, damit sie ihre Dieselfahrzeuge umrüsten. Dieses Förderangebot gilt aber nur in den 65 Städten, in denen der Stickoxid-Grenzwert überschritten wird.
Dagmar Pepping über das lang ersehnte Dieselkonzept der Bundesregierung. Aber was bringt das Dieselautofahrern tatsächlich? Darüber habe ich mich mit Marion Jungblut unterhalten. Sie leitet das Team Mobilität und Reisen beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Was hält sie also von diesem Kompromiss?
Dieser Kompromiss oder das Konzeptpapier ist natürlich massiv enttäuschend, weil da ja nicht viel Konkretes drin steht, sondern halt vage Versprechungen, die nur mit der Autoindustrie einzuhalten sind. Und solange die Autoindustrie sich nicht dazu bekennt, ist für die Betroffenen wenig gewonnen.
In diesem Konzept wird ja sehr stark darauf gesetzt, dass die Autobesitzer ihre Dieselfahrzeuge freiwillig umtauschen und dafür Prämien in Anspruch nehmen sollen. In diesem Papier heißt es, damit soll der besondere Wertverlust, den Dieselfahrzeuge erlitten haben, ausgeglichen werden. Wie geeignet sind denn solche Prämien, um wirklich so einen Wertverlust auszugleichen, Ihrer Meinung nach?
Rabatte und Prämien sind im Autohandel eigentlich immer auf der Tagesordnung. Also man kann da sehr große Preisnachlässe auch jederzeit rausschlagen. Deswegen ist noch die Frage, ob dieser jetzt Umtauschprämie wirklich so groß ist, dass da halt noch der Wertverlust ausgeglichen wird oder ob es sich um eine relativ normale Rabattaktion handelt und man eigentlich damit auch ein bisschen den Absatz ankurbeln möchte.
Nun gibt es ja auch sehr, sehr viele Autobesitzer, die gar nicht sich ein neues Auto kaufen wollen, sondern die möchten viel lieber umrüsten oder die müssen vielleicht auch umrüsten, weil sie sich einfach keinen Neuwagen leisten können. Und da heißt es dann, dass die Bundesregierung lediglich erwartet, dass die Autohersteller die Kosten einer solchen Umrüstung tragen. Was halten Sie von sowas?
Deswegen kann man, glaube ich, von dem Konzept auch als Mogelpackung sprechen, weil dass man sich nur wünscht, dass die Autohersteller die Kosten für die Umrüstung tragen, das gibt den Betroffenen natürlich kein bisschen Klarheit oder Rechtssicherheit. Wir brauchen da ein verbindliches Commitment und natürlich auch eine Klärung, wer die Kosten trägt, sodass genau die Besitzer, die jetzt nicht das Geld haben, sich ein neues Auto kaufen zu können, ihr altes Auto so fit machen können, dass sie auch weiterhin den Fahrverbot einfahren können.
Und was meinen Sie, soll ich jetzt machen, wenn ich betroffen bin? Soll ich jetzt einfach darauf warten, dass es mal vielleicht irgendwann diese Möglichkeit gibt? Soll ich mich jetzt selbst schon mal darum kümmern, wo ich umrüsten lassen könnte?
Die Umrüstungen müssen ja erst nochmal zugelassen werden, also insofern muss man jetzt weiter abwarten. Deswegen ist es so enttäuschend, weil wir natürlich gehofft hatten, jetzt hört halt auch dieses Gerangel mal auf, bis die Bundesregierung nachlegt, weil sie muss ja jetzt in zeitnah mal klären, was die Autoindustrie jetzt auch wirklich mitmacht und wie das mit den Hardware-Nachrüstungen weitergeht. In dem Papier steht viel zu wenig Klares drin, das ist eher eine Luftnummer.
Aber im Prinzip hatte ja jetzt die Bundesregierung ungefähr 3 Jahre Zeit, irgendwie mal was auszuverhandeln. Denken Sie denn, da kommt wirklich noch was bei rum jetzt?
Wenn die Bundesregierung handlungsfähig ist und den Autoherstellern auch mal deutlich macht, dass diese ja sehr viel Unterstützung durch die Bundesregierung ständig bekommen, also ich denke da an die E-Auto-Prämie, an die CO2-Regulierung, wo sich gerade Deutschland sehr für die Autoindustrie stark macht, oder auch die Massen an Gelder, die in die Forschungsförderung fließen. Das ist ja alles richtig, dass man so eine wichtige Industrie unterstützt, aber wenn man eine Industrie dermaßen fördert, dann kann man natürlich auch von denen mal was abverlangen. Und dieses Abverlangen muss jetzt endlich mal erfolgen. Ich verstehe nicht, dass sich die Bundesregierung so dermaßen auf der Nase herumtanzen lässt.
Und es wird ja auch immer wieder betont, man hätte jetzt von Seiten der Bundesregierung keine rechtliche Handhabe, das einzufordern, so eine Nachrüstung. Warum ist das so hier in Deutschland? In den USA ging es ja auch anders.
Ja, die Rechtssysteme von Deutschland und den USA lassen sich ganz schwer vergleichen und man muss halt sagen, die EU-Richtlinie hat einen Rahmen gegeben, der relativ vage war und die Autohersteller haben genau diese Lücke bis zur Schmerzgrenze ausgereizt und die Autos sind aber quasi rechtmäßig zugelassen. Dann kann man natürlich nicht im Nachhinein sagen, ja, und wir haben uns jetzt überlegt, da muss jetzt noch was geändert werden. Das gibt das Recht nicht her, aber natürlich politisch und moralisch kann man die Autohersteller unter Druck setzen. Wenn ihnen das Image irgendwas wert ist, dann müssten sie auch langsam mal ein bisschen Verantwortung übernehmen.
Und was ist das für eine EU-Vorgabe, die sehr lückenhaft ist? Warum ist das so?
Das ist die EU-Typgenehmigungsverordnung. Die ist jetzt auch in diesem Jahr nochmal reformiert worden. Das heißt, für die Zukunft wird die Regulierung deutlich strenger sein und auch mehr Kontrollen eingeführt werden. Das Problem in der Vergangenheit war, dass der Text relativ schwammig war und man dann auch noch versäumt hat, die Einhaltung wirklich nachhaltig zu kontrollieren. Das hat der Dieselskandal jetzt aufgedeckt und das wird in Zukunft aber nicht mehr so den Autoherstellern durchrutschen können.
Wir haben jetzt hier in Frankfurt zum Beispiel die unbefriedigende Lösung, dass diese Stadt jetzt gar nicht auf dieser Liste der besonders belasteten Städte steht aus dieser Vereinbarung, obwohl im Prinzip jetzt auch hier Fahrverbote drohen. Da herrscht sehr große Unklarheit. Was ist denn mit solchen Städten, die jetzt nicht darunter fallen, bei denen aber auch die Grenzwerte überschritten werden?
Da hat der Bundesverkehrsminister in der Pressekonferenz gesagt, dass halt Städte, die nicht auf der Liste stehen, aber dann aktuell Fahrverbote ankündigen müssen, dass die dann auch in diesen Maßnahmenkatalog einbezogen werden. Es ist ja jetzt gegen das Urteil des Wiesbadener Gerichts Berufung eingelegt worden. Deswegen stehen die Fahrverbote in Frankfurt ja jetzt nicht heute oder morgen auf der Tagesordnung, sondern das wird jetzt auch nochmal wahrscheinlich ein Jahr oder vielleicht ein bisschen länger auch dauern, bis man da halt vor Gericht Klarheit hat. Und wenn Frankfurt in die Situation kommen würde, dass sie Fahrverbote verhängen müssten, dann würde den Betroffenen die gleichen Maßnahmen zustehen, wie sie jetzt in dem Konzept stehen. Allerdings, wie gesagt, bis dahin müssten wir ja erstmal Klarheit haben, was Hardware-Nachrüstung angeht und die Rabatte, wie die sich dann halt über die Zeit noch entwickeln.
Und was würden Sie jetzt einem Dieselfahrer raten? Es herrscht ja sehr, sehr große Ratlosigkeit, was man jetzt eigentlich tun soll. Was würden Sie sagen?
Die Ratlosigkeit bleibt wirklich weiterhin bestehen. Man kann auch jetzt nicht zu einer direkten Aktion raten, weil dafür ist bisher noch viel zu viel unklar. Man muss einfach weiterhin die Nachrichten verfolgen und den Politikern vor Ort auf die Finger klopfen, dass sie jetzt gefälligst mal die Autohersteller zur Verantwortung ziehen.
Und was ist mit der Möglichkeit, selber einen Rechtsanwalt einzuschalten?
Man muss das trennen. Das Konzept soll wirklich jetzt dafür sorgen, dass die Luft in den Städten sauberer wird und halt Betroffenen von Fahrverboten Lösungen angeboten wird. Die Frage, welche Manipulation, Betrug war oder illegal oder doch nicht ganz legal und ob Entschädigungen zustehen, das ist halt Inhalt von vielen Gerichtsprozessen derzeit und wird auch im VW-Fall Grund einer Musterfeststellungsklage sein, die am 1.11. der Verbraucherzentrale Bundesverband gemeinsam mit dem ADAC für die betroffenen Verbraucher einreichen wird.
Marion Jungblut vom Verbraucherzentrale Bundesverband, vielen Dank für das Gespräch. Zu den 14 besonders belasteten Städten, die direkt von Umtauschprämien und möglichen Nachrüstungen profitieren könnten, gehören in Hessen nur Limburg und Darmstadt. Diese beiden Städte stehen zumindest auf der Liste, die die Bundesregierung jetzt veröffentlicht hat. Doch in mindestens drei weiteren Städten wurden im vorigen Jahr die zulässigen Grenzwerte für Stickoxid überschritten, nämlich in Offenbach, in Wiesbaden und in Frankfurt. Und für Frankfurt gibt es sogar schon eine Gerichtsentscheidung für ein Fahrverbot. Dementsprechend verhalten war hier die Reaktion diese Woche. Tobias Lübben hat mit einem betroffenen Dieselfahrer gesprochen und sich in einer Werkstatt umgehört.
Ja, was denn nun? Kommen nun Dieselfahrverbote in Frankfurt? Eigentlich sollen sie schon in 5 Monaten greifen. So hat es das Verwaltungsgericht in Wiesbaden geurteilt. Aber der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier glaubt, das vor dem hessischen Verwaltungsgerichtshof noch abwenden zu können. Volker Henkel wäre das auf jeden Fall sehr recht, denn der Rentner aus Frankfurt-Braunheim fährt einen VW Passat mit der Abgasnorm Euro 4. Er wäre von den Fahrverboten betroffen, aber sein Auto abgeben? Ungern, denn er mag seinen Diesel.
Weil da eben die Leistung und auch der Verbrauch in einem super Rahmen ist. Ich würde ihn fahren bis zum bitteren Ende oder bis der TÜV uns scheidet.
Henkel, der selbst viele Jahre für VW gearbeitet hat, hat sich schon umgehört. Technisch ließe sich sein Passat so nachrüsten, dass er die Abgasnorm Euro 6 erfüllt, glaubt er. Und Nachrüstungen sollen doch jetzt gefördert werden, oder? Irrtum. Erstens soll das laut Bundesregierung nur für Euro 5 Diesel gelten und er hat Euro 4. Zweitens sollen Nachrüstungen erstmal nur in den 14 am stärksten belasteten Städten gefördert werden und dazu zählt Frankfurt nicht. Und drittens gibt es auch noch technische Bedenken. Thomas Spahn, Geschäftsführer der Werkstatt Auto Ries in Offenbach, hat es schon vor 10 Jahren erlebt. Damals stand die technisch vergleichsweise einfache Nachrüstung mit Dieselpartikelfiltern an. Und auch da habe manch ein Kunde in die Röhre gucken müssen.
Der Hersteller hat das halt für dieses Fahrzeug nicht freigegeben oder keinen Großpartikelfilter gebaut. Und deshalb hat das dann nicht funktioniert. Und dann musste man dem Kunde sagen, das geht halt nicht.
Auch bei der jetzt anstehenden Nachrüstung mit den technisch viel anspruchsvolleren Harnstoffkatalysatoren könne das passieren.
Weil es halt eine ziemlich große Bandbreite an Fahrzeugtypen und Motorvarianten gibt Und ich glaube nicht, dass die Hersteller in der Lage sind, in so kurzer Zeit für jedes passende Fahrzeug die dementsprechende Umrüstung zu liefern.
Und die ersten Hersteller haben auch gleich verkündet, dass sie keine Nachrüstungen anbieten wollen. Opel und BMW zum Beispiel wollen nicht mitmachen. Sie halten das technisch für nicht sinnvoll. In der Werkstatt in Offenbach rechnet man deshalb damit, dass viele Dieselfahrer eher die versprochenen Tauschprämien in Anspruch nehmen und sich ein neues Auto kaufen werden. Ein neues Auto, das wäre für Rentner Volker Henkel aus Frankfurt vielleicht auch eine Option.
Wenn Preis-Leistung stimmt, bin ich eventuell mit dabei.
Denn eins ist für ihn klar.
Der Hersteller hat es verursacht, der Hersteller hat die Musik bestellt, wie man so schön sagt, und da soll es Volkswagen auch die Zeche bezahlen.
Ein betroffener Dieselfahrer und was er von dem Dieselkonzept hält. Tobias Lübben berichtete.
HR Info. Bilanz.
Wenn Dieselfahrzeuge weniger wert werden, wenn sich Autofahrer überlegen, ob es sich überhaupt noch lohnt, ein Dieselfahrzeug zu kaufen, und wenn sich die Hersteller an den Umrüstungskosten bei älteren Fahrzeugen beteiligen sollen, dann hat das alles Auswirkungen auf Fahrzeughersteller und auf Zulieferer. Auch wenn die Autokonzerne zuletzt hohe Gewinne eingefahren haben, geht das nicht spurlos an ihnen vorbei. Das zeigt sich vor allem an der Börse, wo sich Viktor Goldka umgehört hat.
Die Krise hat ihre Kreise gezogen, weit über VW hinaus. Audi, BMW, Mercedes, ausländische Hersteller und Zulieferer, sie alle hat es tief hineingerissen in den Dieselstrudel. Köpfe sind gerollt in den Führungsetagen und auch am Aktienmarkt hat der Dieselskandal Spuren hinterlassen, sagt Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler.
Für die Aktienkurse waren die Folgen schon gravierend, gerade weil wir uns immer noch nicht gelöst haben von diesem Dieselskandal. Und ich glaube, unterm Strich hat der Autosektor, sagen wir mal, irgendwo zwischen 10% und 20% deswegen gelitten, weil es den Dieselskandal in dieser Form gegeben hat. Und da reden wir dann wirklich über Milliarden oder zweistellige Milliardenbeträge, die das Ganze gekostet hat.
VW, BMW, Daimler, all diese Aktien notieren heute tiefer als vor dem Dieselskandal. Anleger fürchten, ein Ende ist noch nicht in Sicht. In den kommenden Jahren könnten Gerichtsentscheidungen die Konzerne noch richtig viel Geld kosten. Fast ironisch an der ganzen Sache, die Kunden scheint der Dieselskandal kaum zu jucken. Der VW-Konzern hat im ersten Halbjahr zum Beispiel mehr Autos verkauft als je zuvor. Klar, in anderen Weltregionen war Diesel sowieso nie ein großes Thema, aber selbst in Deutschland ist die Akte Diesel allenfalls ein kleiner Kratzer im Lack, meint Jürgen Pieper, Autospezialist beim Bankhaus Metzler.
Ich glaube, der Kunde schaut sich ein Produkt an und hat Qualitätsvorstellungen, hat Preisvorstellungen. Und man sieht Dieselgeld nicht als Qualitätsproblem von Volkswagen, sondern als das, was es dann auch ist. Es ist ein Betrug, es ist ein Tricksen gewesen, aber es hat eigentlich mit der Qualität des Produktes ja nichts zu tun.
Und so mancher sieht im Dieselskandal sogar einen Glücksfall für die Branche. So auch Fondsmanager Ingo Speich von Union Investment.
Der Dieselskandal war sozusagen der Katalysator, um einen Technologiewechsel in der Automobilindustrie anzusteuern. Die Automobilindustrie muss schauen, dass sie wegkommt von den Verbrennungsmotoren. Aktuell ist eben die Elektromobilität en vogue, auch weil sie politisch legitimiert ist.
Außerdem hat der Dieselskandal Bewegung in die verkrusteten Konzerne gebracht, in Bereichen, wo die lange Jahre vorsichtig gesagt keine Selbstzünder waren. Früher da hatte ein großer Häuptling an der Spitze das Sagen bedingungslos. Jetzt sollen die einzelnen Einheiten selbstständiger werden, zum Beispiel bei Daimler und VW. Und auch andere Baustellen packen die Konzerne inzwischen an, so sagte VW-Chef Herbert Diess erst vor kurzem.
Volkswagen muss in diesem Sinne ehrlicher, offener, wahrhaftiger, in einem Wort anständiger werden.
So hat VW inzwischen eine Vorständin für Compliance ernannt, zu Deutsch für Rechtstreue. Und dazu Programme für Hinweisgeber im Konzern gestartet. Große Ruhe dürften solche Maßnahmen den Autokonzernen aber nicht bringen. Denn statt Dieseln fahren jetzt eben mehr Benziner auf den Straßen. Das bläst dann zwar weniger Stickoxide in die Luft, dafür aber mehr CO2. Manche warten schon auf den Moment, an dem das Umweltschützer auf den Plan ruft und zu CO2-Klagen bewegt. Das könnte die Autobauer dann richtig ins Schlingern bringen.
Viktor Goldgar über die Spuren, die der Dieselskandal bislang an der Börse hinterlassen hat. Seit 3 Jahren beschäftigt der uns jetzt schon. Seither wird gezackert zwischen der Bundesregierung und den Herstellern. Was sagt das eigentlich über unsere Verkehrs- und Wirtschaftspolitik aus, dass die Dieselproblematik so dominant war in den letzten Jahren? Darüber habe ich mit Christian Hochfeld gesprochen. Er ist Geschäftsführer der Agora Verkehrswende, einer Initiative für den Klimaschutz in den Städten, die von 2 Stiftungen getragen wird. Und ich habe ihn zunächst gefragt, was er von dem Kompromiss hält.
Diese Vereinbarung ist aus meiner Perspektive noch nicht dazu geeignet, die Ziele, die wir alle verfolgen, auch zu erreichen. Nämlich saubere Luft in den Städten zu gewährleisten, den Kunden der Fahrzeuge, der Dieselfahrer Sicherheit zu geben, wo und wie sie in Zukunft auch mobil sein können und auch den Unternehmen Sicherheit zu geben, was sie zu tun haben, um die beiden erstgenannten Ziele, saubere Luft in unseren Städten und Sicherheit für die Kunden im Hinblick auf die Nutzbarkeit ihrer Fahrzeuge zu gewährleisten. Das ist ein erster Ansatz, aber nach, Sie sagen es richtig, 3 Jahren Dieselskandal und 1 Jahr nach dem Gipfel im August letzten Jahres, dem Dieselgipfel, ist das noch nicht ausgereift, um die Sicherheit zu geben, die wir uns alle gewünscht haben.
Was bräuchte es denn Ihrer Meinung nach zusätzlich?
Aus unserer Perspektive ist eigentlich schon länger klar, dass Sie die notwendigen Maßnahmen und die notwendige Maßnahme, die die Städte brauchen, um ihre Einwohner vor den toxischen und giftigen Auswirkungen der Autoabgase, der Dieselabgase hinreichend schützen zu können, eine blaue Plakette brauchen. Das heißt, eine Kennzeichnung für Fahrzeuge, die bestimmte Emissionsgrenzwerte für Stickoxide einhalten, kennzeichnen und die Städte damit die Möglichkeit haben, die Zufahrt von Fahrzeugen mit und ohne dieser blauen Plakette zu regulieren und damit die Luftgrenzwerte für Stickoxide auch einhalten zu können. Und ich glaube, jede Lösung, die oder jeder Vorschlag, der ohne diese blaue Plakette arbeitet, in gewisser Weise eigentlich halbherzig ist.
Und wie sollte so eine blaue Plakette ausgestaltet sein? Also welche Grenzwerte zum Beispiel sollten der denn zugrunde liegen?
Am Ende des Tages, glaube ich, müssen Sie hier einen Kompromiss schließen zwischen dem, was an Grenzwerten auch diskutiert wird und was in der Realität dann durch die Nachrüstung der Fahrzeuge machbar ist. Ich glaube, dass die in dem Vorschlag enthaltenen 270 Milligramm pro Kilometer dieser Grenzwert ein geeignetes Maß wäre, um im Rahmen einer blauen Plakette auch als Grenzwert für die nachgerüsteten Fahrzeuge, die dann eine blaue Plakette erhalten, möglich wäre und auch sinnvoll wäre.
Man hat aber immer so ein bisschen das Gefühl, dass Nachrüstungen eher in den Hintergrund gedrängt werden sollen. Also der Verkehrsminister zum Beispiel setzt ja sehr stark auf den Umtausch und auf die Prämien. Wie sinnvoll ist das Ihrer Meinung nach?
Aus unserer Sicht baut ein sinnvolles und ein wirksames Konzept mit der Umrüstung als Rückgrat einer Regelung auf. Das heißt, die Umrüstung, die technische Nachrüstung der Fahrzeuge ist das Rückgrat und das Kernelement. Solange wir auf freiwilligen Umtausch der Fahrzeuge bauen, glaube ich, können wir keinerlei Sicherheit haben, dass die Grenzwerte kurzfristig in den Städten, gerade in den hochbelasteten Städten, auch eingehalten werden.
Wenn wir jetzt mal überlegen, generell hat ja jetzt dieser Dieselskandal unsere Verkehrspolitik sehr stark beeinflusst in den letzten Jahren. Was sagt das denn insgesamt über unsere Wirtschaftspolitik aus in Deutschland?
Am Ende sehen wir durch den Dieselskandal, der nun 3 Jahre anhält und der uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen wird, dass wir viel zu lange die Verkehrspolitik nicht wirklich ernst genommen haben, dass wir nicht den Verkehrssektor zukunftsfähig bisher aufgestellt haben, dass wir viel zu wenig investiert haben in Infrastruktur für öffentliche Verkehre, also für die Schiene, für den öffentlichen Nahverkehr in den Städten. Und das fällt uns jetzt auf die Füße, dass wir zu stark, gerade in den Städten, auf den Individualverkehr gesetzt haben, der natürlich diese Probleme gerade im Hinblick auf Luftqualität, aber auch im Hinblick auf die Inanspruchnahme wertvoller Flächen in unseren Städten damit in Verbindung gebracht werden muss und damit in Verbindung gebracht werden wird. Und deshalb aus unserer Perspektive dieser Dieselskandal mindestens dafür herhalten muss und auch herhalten sollte, jetzt endlich nach langen Jahren die Weichen umzustellen und die Weichen für eine nachhaltige Verkehrspolitik zu stellen, die wir in den vergangenen Jahren nicht gestellt haben.
Dankeschön, Christian Hochfeld von der Agora Verkehrswende. Viele offene Fragen, nachdem die Bundesregierung diese Woche ihr Dieselkonzept vorgelegt hat. Das war hr-info-Bilanz. Den Podcast zur Sendung gibt's auf hrinforadio.de.